die Ethik des Restaurierens. Also wie weit darf ich da gehen? Wenn Dinge vollkommen verloren sind, darf ich dann sozusagen erfinden, wie das wohl ursprünglich mal ausgesehen haben könnte? Darf ich das auch im Stil des Künstlers machen? Oder muss ich nicht deutlich machen, dass das eine Restaurierung ist?
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast vorzustellen, einen Experten, der bei uns schon in den Episoden zu hören war. Ich freue mich ganz doll auf Professor Dr. Henry Kiasor von der Universität Heidelberg, ein Experte für Kunstgeschichte, ein Kunsthistoriker. Henry, wir haben uns schon vor langer Zeit darauf geeinigt, dass wir uns duzen dürfen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Den Salvator oder Salvator Mundi, was das ist, was für eine Bedeutung er für die Kunstwelt hat, das wollen wir mit dir erläutern, das wirst du unseren Hörern erklären. Hallo Henry.
Hallo Michael.
Ja, ich freue mich ganz besonders. Thema heute Salvator Mundi, für Kunstexperten natürlich ein Begriff, der Begriff. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gelesen, seit der Ersteigerung dieses Werkes bis hin zur Versteigerung 2017 hat es eine Wertsteigerung von 347.000% gemacht. Ich glaube, die ersten Besitzer hatten es für $1,150 ersteigert, dieses Werk. Und es ist später, wir werden die Zahlen noch öfters nennen in diesem Podcast, für 400 Millionen US-Dollar versteigert worden. Was ist der Salvator Mundi?
Ja, der Salvator Mundi ist vielleicht zunächst einmal von der Darstellung her eigentlich relativ schlicht, aber sehr, sehr wichtig, gerade für die christliche Religion. Das ist die Darstellung des Erlösers. Das heißt das nämlich streng genommen auf Deutsch übersetzt, also der Erlöser der Welt, der Salvator Mundi. Und das ist eine frontale Darstellung von Christus, ein Brustbild von Christus, wo er uns direkt anschaut. Und meistens hat er dann auch noch, das ist aber jetzt schon eine Variante, zum Zeichen seiner Herrschaft über die Welt eine Weltkugel oder eine Glaskugel in der Hand. Er hebt auch manchmal eine Hand dann zum Segensgestus. Aber entscheidend ist vor allen Dingen, dass wir eine Darstellung des Brustbildes von Jesus Christus haben, auch mit Andeutung der Seitenwunde. Da gibt es dann meistens im Gewand so einen kleinen Schnitt, ein kleines Loch, wo angedeutet wird, eben hier ist diese Seitenwunde, die Christus am Kreuz zugefügt bekommen hat. Und damit wird auch eben genau auf diesen Opfertod hingewiesen und es wird deutlich gemacht, er hat die Welt erlöst dadurch, dass er eben sich geopfert hat. Er wird aber hier nicht als leidender Christus dargestellt, sondern als triumphierender Christus. Das heißt also, er steht meistens in einer reichen Kleidung direkt vor uns, schaut uns an und präsentiert sich eben als eine Art von Herrscher. Herrscher über die Welt, Herrscher über die Sünden, Herrscher über die Erlösung.
Ja, kommen wir zum Erschaffer dieses außergewöhnlichen Werkes. Ein Name, den jeglicher Mensch kennt, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci soll dieses Werk, ich sage extra soll, darauf kommen wir noch, im 15. Jahrhundert gemalt haben. Warum ist dieses Gemälde gerade so berühmt?
Ja, das hat zwei Gründe vor allen Dingen. Zum einen ist das aktuell das einzige Gemälde Leonardos, das sich noch in Privatbesitz befinden würde. Das heißt also, da kommen wir ja sicher auch noch gleich, das Werk von Leonardo da Vinci ist schon nicht sehr umfangreich. Das ist wirklich an gesicherten Werken relativ überschaubar. Das heißt, jedes neue Werk, das scheinbar gesichert ihm zugeschrieben werden kann, ist schon eine kleine Sensation. Dann kommt in diesem Fall, wie gesagt, hinzu eben auch noch, dass es eigentlich sonst keine Gemälde mehr von Leonardo in privater Hand gibt. Die sind eigentlich alle inzwischen in Museen oder in öffentlichen Sammlungen. Und auch die letzte gesicherte Neuzuschreibung eines Gemäldes an Leonardo war 1909. Das war nämlich die Madonna Benoit. Das war ein Gemälde, das man 1909 Leonardo gesichert zuschreiben konnte, befindet sich ja heute in der Eremitage in St. Petersburg. Insofern wäre das also aus diesen genannten drei Gründen eine Sensation, wenn der Salvator Mundi sich als ein echtes, gesichertes Werk von Leonardo erweisen würde.
Ja, du hattest es gerade schon im Nebensatz erwähnt, wir wollen diese Frage auch an unsere Hörer mal weitergeben, eine kleine Schätzfrage. Leonardo da Vinci kennen wir alle, Erbauer von Brücken, Maler, Multitalent, würde man heute sagen. Wir wollen einmal eine Frage in den Raum werfen. Was glauben Sie, liebe Hörer, im Lebenswerk von Leonardo da Vinci, wie viel Werke hat er in seinem ganzen Leben erschaffen? Ich nenne mal drei Zahlen: unter 20 Werke, 86 Werke oder 1045 Werke. Wir werden diese Zahl am Ende mit Henry, mit dir einmal auflösen. Kommen wir nochmal zu diesem Kunstwerk Salvator Mundi. Was genau bedeutet der Titel? Du hast es schon gesagt, Erlöser der Welt. Warum ist gerade dieses Motiv so beliebt?
Ja, das ist eben auch ein Motiv, das in Italien eigentlich erst im 15. Jahrhundert aufgekommen ist. Das heißt, es ist eigentlich ein nordalpines Motiv, kommt also vor allen Dingen aus Nordeuropa, hat dann aber in Italien relativ schnell Fuß gefasst, vor allen Dingen zunächst einmal in Norditalien. Und ist natürlich für einen Künstler, eine Künstlerin eine unglaubliche Aufgabe, Christus als Erlöser darzustellen. Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Es wird auch immer wieder darüber geredet, dass Leonardo ja zum Beispiel beim Abendmahl auch gesagt haben soll, Christus kann man eigentlich gar nicht darstellen, das ist vollkommen unmöglich. Und es gibt sogar Spekulationen, dass der Kopf des Christus im Abendmahl deshalb auch so vage gehalten ist, weil Leonardo eben damit zeigen wollte, also Christus kann man nicht erfassen, das geht eigentlich gar nicht. Und da ist natürlich eine Salvator Mundi-Darstellung natürlich für jeden Künstler, jede Künstlerin eine unglaubliche Aufgabe, weil da muss ich ihn ja relativ präzise darstellen. Er steht uns gegenüber, herrschaftlich. Wir müssen die verschiedenen Qualitäten von Christus dann auch vermittelt bekommen, also dass er einerseits ein Herrscher ist, andererseits aber eben ein gütiger Herrscher, jemand, der uns die Sünden vergibt, der die Sünden von uns auf sich genommen hat. Der jetzt also auch Güte signalisiert, Liebe signalisiert, gleichzeitig aber eben auch eine gewisse Strenge, eine gewisse Schönheit auch natürlich. Mit der moralischen Qualität von Christus geht natürlich dann auch die Idee einher, dass das ein schöner Mensch gewesen ist. Und das sind natürlich alle Dinge, die für einen Künstler, gerade wie Leonardo da Vinci, natürlich unglaublich herausfordernd und faszinierend sind. Er hat sich ja sehr genau mit der Wiedergabe der Natur auch beschäftigt. Das heißt, hier ist dann die Frage, wie setzt Leonardo jetzt also seine Kenntnisse der Natur, der menschlichen Anatomie ein, um etwas Übermenschliches, etwas Übernatürliches, wie eben diesen Salvator Mundi darzustellen? Welche Interpretation wählt er auch innerhalb dieser Bandbreite, die dieser Bildtypus vorgibt? Wie geht er also mit Gesten um? Wie geht er mit Utensilien um? Weltkugel zum Beispiel, nutzt er das, um bestimmte handwerkliche Qualitäten, die er hat, an den Tag zu legen? Oder nimmt er sich eher zurück und versucht eigentlich hier eher bescheiden aufzutreten? Das sind alles Fragen, die man sich natürlich gestellt hat. Und hinzu kommt, man wusste, dass es im Werk von Leonardo diese Idee des Salvator Mundis gab, weil wir kennen 22 Werke aus dem Leonardo-Umkreis, die diesen Salvator Mundi darstellen. Das heißt, man wusste immer schon, das ist im Umkreis, in der Werkstatt von Leonardo da Vinci offensichtlich ein Thema gewesen, aber man hatte noch nie ein Gemälde, wo man sagen konnte oder wollte, das ist jetzt tatsächlich auch von ihm selbst.
Ja, wir sehen jetzt auf dem Bild, ich habe es vor meinem geistigen Auge, eine männliche Person, lange Haare, Locken sehen wir, sehr detailreich gemalt. In der linken Hand meine ich eine Weltkugel, die glasförmig erscheint, und in der rechten, die rechte Hand ist erhoben zu einem Zeichen. Was symbolisiert das?
Genau, also das die Geste der erhobenen Hand, das ist ein Segensgestus. Das heißt also, er hat zwei Finger abgespreizt, hat die leicht übereinander gelegt. Der Daumen ist ebenfalls erhoben. Das ist eine klassische Segensgeste, mit der der Betrachter, die Betrachterin also vermittelt bekommt, du wirst jetzt gesegnet, Christus selbst segnet dich hier. Das macht auch nochmal den Anspruch des Gemäldes natürlich deutlich, dass das fast eine Art von Ikone dann auch ist. Und in der anderen Hand hält er in dem Gemälde, über das wir jetzt sprechen, eben eine Glaskugel. Diese Glaskugel weist doch eine Lichtbrechung auf. Das heißt, auch über diese Glaskugel hat man lange nachgedacht. Ist das eine massive Glaskugel? Ist das eine geblasene Glaskugel, die innen hohl ist? Man hat sich jetzt für Letzteres inzwischen entschieden, dass man sagt, das ist wahrscheinlich eine innen hohle Glaskugel, die aber in diesem Fall das Universum, die Welt darstellt. Das heißt also, Christus hat hier keinen Reichsapfel in der Hand wie sonst ein Herrscher, sondern er hat eben diese Glaskugel in der Hand, die aber eben seine Herrschaft über das Universum symbolisiert.
Ja, gehen wir jetzt mal auf die fast kriminalistische Geschichte ein, wie dieses Werk wieder auftaucht. Gehen wir davon aus, es ist wirklich von Da Vinci erschaffen worden, im 15. Jahrhundert. 2005 taucht es bei einer Versteigerung in Amerika auf. Es wird ein Nachlass versteigert. Es gibt zwei Kunsthändler, die sich darauf spezialisiert haben, alte Werke unter solchen Nachlässen vielleicht aufzufinden und finden gerade dieses Motiv sehr attraktiv, gerade weil Salvator Mundi dort abgebildet ist, ohne davon auszugehen, dass es ein Da Vinci ist. Also sie gingen erstmal davon aus, das Motiv ist schon sehr interessant und das Bild scheint älter zu sein. Man geht 2005 in diese Auktion rein mit einem Schätzpreis von $1,200 bis $1,800. Und jetzt beginnt dieser ganze Krimi. Niemand bietet auf dieses Werk, außer diese beiden Händler. Und sie ersteigern das Werk für $1,150. Was passiert danach?
Ja, das ist ganz interessant. Also, weil die beiden, das sind ja nicht irgendwelche Kunsthändler, sondern das sind ja sogenannte Spürhunde, also im Englischen sagt man Sleuthes oder auch Sleeper Hunter. Das heißt, die gucken von vornherein schon nach potenziell wertvollen Bildern, die unter Wert verkauft werden. Das heißt, die sehen also in Kunstwerken Schläfer, also die erweckt werden müssen, Kunstwerke, deren Qualitäten, deren Preis, deren Wert noch niemand gesehen hat. Und eben Robert Simon und Alexander Parrish, so heißen die beiden, die sehen also eine Abbildung dieses Werks im Katalog online und sagen sich sofort interessant, weil sie eben um die Geschichte des Salvator Mundi im Werk von Leonardo wissen. Sie kennen diese Kopien, die es gibt und haben das Gefühl, das könnte eine interessantere Version dieser bereits bekannten Kopien sein. Eben schon mit der Aussicht aber, wie gesagt, es sind diese Sleuthes oder Spürhunde, mit der Hoffnung schon, dass dieses Bild eventuell dann doch mehr wert sein könnte als die investierten $1,150 oder $1,175. Und hinzu kommt auch noch, wahrscheinlich haben die beiden sich auch schon so ein bisschen die Provenienz angeschaut. Das ist zunächst mal eine ganz unverdächtige Provenienz, weil das in Louisiana in Baton Rouge ist, also wo niemand jetzt eine große Kunstsammlung erwarten würde. Aber wie sich dann hinterher herausstellt, stammt dieses Bild eben aus einer ganz spannenden Sammlung, nämlich die geht das zurück auf die Sammlung von Sir Francis Cook, wo das also nach 1900 in dessen Sammlung ist, ein englischer Textilhändler und auch Sammler. Und als dessen Nachfahren, nämlich 1958, dieses Werk erstmals versteigern, da sind interessanterweise zwei britische Leonardo-Experten anwesend, Alice Waterhouse und Sir Kenneth Clarke, die aber nicht aktiv werden. Das heißt, das muss uns schon mal zu denken geben. Die haben 1958 dieses Werk schon mal bei dieser Versteigerung gesehen und haben darin aber kein Potenzial gesehen. Also haben sich da nicht zu Wort gemeldet, sondern haben das nur verzeichnet, dass das verkauft wurde. Und in der Tat wurde das Gemälde damals 1958 für 45 Pfund dann gekauft. Und zwar von Warren E. Kunz, einem Möbelhändler in Louisiana. Und aus dessen Nachlass wird das dann eben 2005 auch ersteigert. Interessant ist hier vielleicht auch noch, dass die Nachfahren von Warren Kunz sich unter anderem an Christie's gewandt hatten, 2004, und das dort angeboten haben. Und damals hat Christie's gesagt, nein, an dem Werk sind wir überhaupt nicht interessiert. Das heißt, das sind schon mal drei Indizien, die wir uns klar machen sollten. Alice Waterhouse, Sir Kenneth Clarke haben dieses Gemälde 1958 gesehen, haben kein Potenzial darin gesehen. Christie's hat es 2004 angeboten bekommen, haben auch kein Potenzial drin gesehen und eben erst durch Robert Simon und Alexander Parrish, also diese beiden Sleeper Hunter, hat das jetzt überhaupt zum ersten Mal eine höhere Aufmerksamkeit gefunden.
Ja, das wollen wir uns mal sammeln, wirklich die drei Striche machen, weil am Ende werden wir zu einer Bewertung kommen. Ganz spannend, sie erwerben dieses Werk, jeder für $575, die sie investieren. Das war die beste Investition, die sie wahrscheinlich machen konnten. Und sie lassen dieses sehr ramponierte Werk erstmal einmal untersuchen. Ich glaube, auf dem Originalwerk, was sie ersteigert hatten, hatte dieser Salvator Mundi sogar noch einen leichten Bart. Das Auge war nicht korrekt gezeichnet, zwei unterschiedliche Augen. Und sie lassen es untersuchen und stellen erstmal fest, erhebliche Schäden. Ich glaube, auch ein Riss, der durch dieses Holz ging, aber knapp am Gesicht vorbei. Erhebliche Schäden dieses Werkes. Was kam da zutage?
Ja, genau. Vielleicht muss man da auch sagen, sie haben das nicht irgendjemandem zur Untersuchung gegeben, sondern an Diane Modestini. Und Diane Modestini ist eine sehr berühmte Restauratorin und sie ist die Ehefrau von Mario Modestini, einem ganz berühmten Restaurator. Der ist noch berühmter als sie, weil der zum Beispiel auch ein Gemälde von Leonardo da Vinci, die Ginevra di Benci, die hat er eigentlich erst zu dem Werk gemacht, das es heute ist. Also hat das auch berühmt gemacht, dadurch, dass er es restauriert hat, dadurch, dass er auch darüber geforscht hat. Modestini war auch im Kunsthandel tätig, war also kein reiner Restaurator. Darauf kommen wir vielleicht auch nochmal, weil es eben so eine Vorgeschichte auch des Restauratorenberufs gibt, der sich bereits eben im 19. Jahrhundert sehr stark auch mit dem Kunsthandel vermengt und wo die Motive der Restauratoren, Restauratorinnen auch nicht immer ganz lauter sind, weil natürlich, je schöner das Bild aussieht, desto besser verkauft es sich. Und deshalb ist Diane Modestini nicht irgendjemand. Das ist eine ganz berühmte Restauratorin, die kennt sich auch mit Leonardo eben sehr gut aus. Und man muss auch dazu sagen, das ist zwar jetzt so ein bisschen psychologische Spekulation, aber sie zeigt ihrem Mann, der damals noch lebt, dieses Bild. Und der sagt selber auch, das hat was ganz Besonderes, das muss unmittelbar nach Leonardo irgendwie entstanden sein. Das heißt, er selber hat auch nicht gesagt, dass das Leonardo da Vinci selbst ist. Und Mario Modestini stirbt dann aber 2006, während Diane Modestini an diesem Bild arbeitet. Und sie hat auch immer selbst wieder gesagt, dass dieses Bild fast so eine Art von Stellvertreter ihres verstorbenen Ehemanns war, dass sie ganz oft mit dem Bild gesprochen hat und über dieses Bild mit ihrem Mann kommuniziert hat. Das heißt, sie ist da eigentlich nicht ganz objektiv auch an dieses Bild herangegangen. Hat es aber eben erst einmal untersucht, wie du gerade gesagt hast, hat er diese ganzen Schäden entdeckt und hat dann angefangen, eben zum Beispiel die ganzen Übermalungen abzunehmen. Du hast zum Beispiel gerade gesagt, eben da ist ein Bart drauf, da stellt sie fest, der ist gar nicht authentisch. Dieser Salvator Mundi war wahrscheinlich, darauf kommen wir vielleicht auch nochmal, bartlos, was ungewöhnlich ist. Sie hat festgestellt, eben, dass da später sehr dilettantisch drüber restauriert wurde und sie entfernt diese ganzen Übermalungen jetzt. Und man muss sagen, wenn man sich die Fotos anschaut, sieht das erstmal aus wie eine Ruine, dieses Bild. Das heißt also, das verliert eigentlich zunächst einmal, aber sie macht dann eine ganz entscheidende Entdeckung, nämlich sie entdeckt ein sogenanntes Pentimento. Das ist ein italienischer Begriff, den man mit Reuezüge übersetzen kann. Das bezeichnet immer das Phänomen, dass wenn ein Künstler, eine Künstlerin beim Malprozess plötzlich eine Idee verwirft, die bereits auf der Leinwand drauf ist, auf der Holztafel und eine neue Idee umsetzt und man das noch sehen kann, dann sind das sogenannte Reuezüge. Und in diesem Fall beobachtet sie, dass da jetzt plötzlich zwei Daumen zu sehen sind. Das heißt, sie stellt fest, Leonardo hat die Position des Daumens, der Maler, wir müssen erstmal ganz neutral sagen, der Maler dieses Bildes hat die Position des Daumens verändert. Und da sagt sie, das ist eigentlich für eine Kopie ungewöhnlich, weil der Kopist folgt ja normalerweise einem fertigen Bild, muss da also keine Änderungen mehr vornehmen, sondern übernimmt ja eine bereits fertige Komposition. Und sie leitet daraus ab, dass sie sagt, Moment, hier scheint doch etwas nicht in Ordnung zu sein. Ein reiner Kopist würde nicht die Position der Daumen nochmal verändern. Und sie stellt fest, dass das Bild unter den Übermalungen zum Teil erstaunliche malerische Qualität aufweist. Sie verweist zum Beispiel auf die Locken, wo sie sagt, das ist in einer Art und Weise gemalt, die man also im Schülerkreis von Leonardo so nicht antreffen kann.
Ja, jetzt müssen wir kurz erklären, das ist dieser doppelte Daumen, der ja ein starkes Argument ist, der ursprünglichen Besitzer zu sagen, man sieht dahinter, der Daumen war zunächst nach oben und dann ist er abgeknickt. Und das ist ein absoluter Hinweis für diese Befürworter, dass es ein Leonardo-Werk ist. Weil, wie richtig gesagt, kein Kopist würde ja erst falsch malen und das nochmal übermalen. Das zweite ist, glaube ich, das Holz ist untersucht worden, es ist festgestellt worden, es ist wirklich aus dem 15. Jahrhundert. Dann müssten wir nochmal erklären, dass es ja nicht unüblich war, dass die Gesellen von Leonardo seinen Stil immer wieder versucht haben zu kopieren. Also es ist immer wieder sind Kopien aufgetaucht, wo man sich sehr nah seinen schöpferischen Fähigkeiten genähert hat, die sie nicht erreicht hat, aber auch dieses Motiv oftmals nachgemalt wurde.
Genau, also dieses Bild war ja zum Beispiel auch, als es in der Sammlung Cook noch war, war das einem Leonardo-Schüler zugeschrieben, Giovanni Antonio Boltraffio, der eben im Stil seines Meisters von Leonardo gemalt hat. Das sind vor allen Dingen diese weichen Gesichtszüge, dieses sogenannte Sfumato, dass man das Gefühl hat, man schaut durch Dunst auf diese Gesichter. Das ist etwas, was diese ganzen Leonardo-Schüler auszeichnet. Und eben, man hat diese 22 Varianten über den Salvator Mundi, die alle aus dem Schülerkreis von Leonardo stammen und wo man auch sofort sieht, dass die aus der Leonardo-Schule kommen, weil sie eben alle diese weichen Gesichtszüge, dieses etwas Liebliche und zum Teil eben auch dieses Fumato haben. Eben das Holz ist alt, es gibt diese Varianz beim Daumen, es gibt diese malerischen Qualitäten. Das Problem ist nur, das könnte man auch anders lesen. Das heißt, man könnte genauso gut sagen, ja, das ist ein Beweis, dass das eben ein Werk aus der Leonardo-Werkstatt ist. Da haben die halt mit dem Originalholz gearbeitet, mit dem er auch gearbeitet hat. Da wurde eben natürlich malerische Qualität antrainiert. Das heißt, es kann sein, dass Leonardo da auch mal an der einen oder anderen Stelle Sachen korrigiert oder den Pinsel geführt hat des Schülers. Das heißt aber nicht, dass das Leonardo selber ist, sondern das ist eigentlich nur wieder ein Beleg dafür, dass das also aus dem Umkreis ist. Und auch der Daumen ist eigentlich kein so hartes Argument, wie immer gesagt wird. Wir kennen ganz viele Kopien aus der frühen Neuzeit, die existierende Originale wiederholen und wo es leichte Varianzen gibt. Sei es, dass der Kopist sich zum Beispiel beim Maßstab verschätzt hat und auf einmal merkt, oh, ich habe die Abstände der Dinge, die ich da kopieren will, gar nicht richtig angelegt. Ich muss jetzt doch den Daumen nochmal ganz leicht korrigieren. Oder wir kennen auch Kopisten, die selber beim Kopieren Ideen entwickeln, dass sie plötzlich sagen, ich probiere das mal aus, wie das aussieht, wenn der Daumen ein bisschen anders aussieht. Das heißt, alle diese drei Argumente, altes Holz, Malstil von Leonardo, Daumen zeigt eine leichte Varianz, eben dieses Pentimento, das kann man, wenn man freundlich ist, kann man das so deuten, dass man sagt, oh, das spricht dafür, dass das keine Kopie ist. Man könnte aber auch genauso gut, wenn man kritisch und skeptisch ist, könnte man genauso gut sagen, ich kenne ganz viele Kopien, wo das alles genau auch so zutrifft. Da müsste man mir schon ein bisschen mehr bieten an Indizien, damit ich sage, okay, das spricht jetzt wirklich dafür, dass es Leonardo selber ist.
Ja, die beiden entschließen sich aber, das komplette Werk dann restaurieren zu lassen. Es wird auch restauriert. Auch an dieser Stelle müssen wir das vielleicht nochmal näher erklären den Hörern. Eine Restaurierin geht da ran, stellt es nach. Und da kommt ja auch die Frage auf in der Kunst, wenn das nachgemalt wird, zu wie viel Prozent ist es dann noch Leonardo? Es ist vergleichen Ferrari, ich habe einen Ferrari-Motor und noch zwei Reifen von Ferrari und ich lasse das Chassis und alles nachbauen. Ist es dann noch ein Ferrari?
Genau, das ist eine ganz wichtige Frage und die wird auch gerade bei Leonardo ganz heftig diskutiert. Ich würde sagen, das ist bei gesicherten Werken vielleicht ein bisschen unproblematischer, weil wir da ja wissen, da ist tatsächlich Originalsubstanz, das ist Leonardo. Zum Beispiel das Abendmahl. Das Abendmahl in Santa Maria delle Grazie, da ist fast nichts mehr original, weil das schon unmittelbar nach der Fertigstellung durch Leonardo, haben wir Augenzeugen berichtet, die sagen, das Bild fängt an zu zerfallen, weil er da mit einer speziellen Technik experimentiert hat. Das heißt, man musste sehr früh da anfangen, dieses Werk zu restaurieren. Wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Jahrhunderte da ständig dran rumrestauriert wurde, kann man sich am Ende fragen, wie viel Original Leonardo ist denn da eigentlich noch inzwischen? Aber da kann man natürlich immer sagen, gut, aber wir wissen ja, dass das, was ursprünglich mal da war, das ist auf jeden Fall Original Leonardo. Und die späteren Restaurierungen haben das ja im Grunde in Anführungszeichen nur aufgefrischt, nachgezeichnet. Das heißt, da müssen wir eigentlich keine Sorgen haben. Bei dem Salvator Mundi ist es ein bisschen anders, weil wenn wir uns die Fotos anschauen, bei der Versteigerung, nach der Endrestaurierung, also nachdem die ganzen Übermalungen abgenommen wurden und dann nach der Restaurierung, dann muss man feststellen, das Bild verändert sich da doch sehr, sehr stark. Und das ist auch unter Restauratoren, Restauratorinnen heute eine heftige Debatte, nämlich sozusagen die Ethik des Restaurierens. Also wie weit darf ich da gehen? Wenn Dinge vollkommen verloren sind, darf ich dann sozusagen erfinden, wie das wohl ursprünglich mal ausgesehen haben könnte? Darf ich das auch im Stil des Künstlers machen? Oder muss ich nicht deutlich machen, dass das eine Restaurierung ist? Und ich habe ja vorhin schon mal kurz über den Restauratorenberuf gesprochen. Es gibt im 19. Jahrhundert einen berühmten französischen Restaurator, Simon Orsin-Déon heißt der. Der hat 1851 auch ein Buch geschrieben, De la Conservation et de la Restauration des Tableaux, also von der Restaurierung und der Wiederherstellung von Bildern. Und der schreibt da zum Beispiel ganz unverblümt, dass es zu den lukrativsten Anteilen des Geschäfts des Restaurators gehört, zweitklassige Bilder hoch zu restaurieren und dann teurer verkaufen zu lassen. Der schreibt das ganz unverblümt, sagt, das ist der lukrativste Teil unseres Berufes, bringt da auch ganz konkrete Beispiele. Und das ist genau das, wovor man sich so ein bisschen in Acht nehmen muss, wenn man Bilder restauriert. Es gibt auch den Begriff der Hyperrestaurierung in der Restaurierungswissenschaft. Das ist genau das, was im Grunde nämlich bei dem Salvator Mundi so ein bisschen passiert ist, dass ein stark ruiniertes Bild in einem Zustand dann am Schluss dargeboten wird, wo A, die Restaurierung gar nicht mehr zu sehen sind und B, wo das Bild eigentlich schöner aussieht, als es vorher ausgesehen hat. Und das ist ja auch zum Teil die Kritik von Leonardo-Experten und Expertinnen an Diane Modestini, dass Sie sagen, sie hat das Bild eigentlich erst zu einem Leonardo gemacht. Das war vorher gar nicht so Leonardesk, sondern sie hat in den entscheidenden Partien, im Gesicht zum Beispiel das Gesicht war größtenteils verloren. Da waren die Augen waren übermalt, der Mund war übermalt. Und der Jan Modestini schildert dann diesen Moment, wo sie sagt, als ich mir die Lippen angeschaut habe, habe ich gesehen, das ist die gleiche Art, Lippen zu malen wie bei der Mona Lisa. Und nach dem Vorbild hat sie dann auch restauriert. Und das ist etwas, was man sehr stark auch kritisieren kann, wo man sagt, das ist eine ganz persönliche Interpretation. Und sie hat dann im Grunde genommen ihre Sicht auf dieses Bild in das Gemälde rein restauriert, das ursprünglich aber eventuell ganz anders ausgesehen hat. Ja, und insofern also ist das so eine Art Überrestaurierung.
Ja, kommen wir einmal weg. Die Geschichte, die kriminalistische Geschichte dieses Bildes geht weiter. Es wird dann verkauft, ich glaube, an einen russischen Oligarchen zunächst. Der Zwischenhändler verdient da auch, glaube ich, über 50 Millionen Euro daran, allein an den Zwischenverkauf. Und dann soll das Bild dann später im großen Stil wieder über Christie's, die ja am Anfang auch schon dieses Bild eigentlich vor Augen hatten, dann versteigert werden. Aber zuvor gelangt es, glaube ich, nochmal nach Großbritannien auch. Da war ja eine Ausstellung geplant zu Da Vinci. Davon wusste aber niemand was. Es ist da geheim irgendwo hingebracht worden und dann haben Experten exklusiv auf dieses Bild geschaut. Was ist da passiert?
Ja, das ist sehr interessant, weil, wie du gerade gesagt hast, es gibt also einen Kunsthistoriker, Nicholas Penny, der ist später Direktor der National Gallery in London geworden, war damals aber noch Kurator an der National Gallery of Art in Washington. Der hat von diesem Bild erfahren, wahrscheinlich auch unter anderem über Diane Modestini, sicherlich aber auch über Robert Simon und Alexander Parrish, hat sich das angeguckt. Und es wird immer gesagt, it took him a nanosecond to understand what he saw. Also er brauchte eine Nanosekunde, um sofort zu verstehen, was er da sieht. Nämlich er glaubte sofort, in dem Gemälde einen Leonardo zu sehen. Und dann hat er organisiert, dass in Großbritannien, in der National Gallery in London, gemeinsam organisiert auch mit Luke Sison, dem damaligen Kurator an der National Gallery, nämlich das exklusiv, sozusagen unter Geheimhaltung eine Auswahl an Experten und Expertinnen dieses Bild anschauen durften. Und jetzt gibt es unterschiedliche Versionen davon, was bei diesem Anschauen passiert ist. Denn es gibt die einen, das sind zum Teil die Leute, die dort waren, die gesagt haben, es wurde gar nicht darüber gesprochen, ob das jetzt ein echter Leonardo ist oder nicht. Das heißt, man hat sich da nicht zu einem finalen Urteil durchgerungen, sondern hat einfach sich ausgetauscht, was man gesehen hat, ohne aber da zu einer letztendlichen Entscheidung zu kommen. Und Luke Sison aber hat dann immer gesagt, nein, bei diesem Gespräch wäre rausgekommen, dass alle davon überzeugt gewesen seien, dass das also ein echter Leonardo ist. Und das hat ihn dazu bewogen, diese Ausstellung eben mit diesem Salvator Mundi auch zu bestücken. Das heißt, er hat dann 2011 in dieser Ausstellung das Bild gezeigt und zwar als Leonardo. Das heißt, er hat nicht mal mehr ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Er hat auch nicht gesagt, Werkstatt von, sondern er hat einerseits gesagt, ja, das Publikum soll sich selber eine Meinung bilden. Das war also sozusagen seine Begründung, dass er gesagt hat, das muss man öffentlich zeigen und das Publikum soll dann entscheiden. Und gleichzeitig aber hat er im Grunde genommen das Publikum schon in seiner Wahrnehmung gelenkt, indem er drüber geschrieben hat, Leonardo da Vinci. Und das Publikum ficht sowas natürlich nicht an, sondern wenn der Kurator sagt, das ist ein Leonardo und präsentiert das auch so, dann kann man eher nicht davon ausgehen, dass jetzt gerade das Laienpublikum kritisch wird und sagt, ich glaube nicht, dass das ein Leonardo ist. Das heißt, das war auch ein sehr umstrittener Akt, weil eigentlich ein Kurator, eine Kuratorin auch eine Verantwortung hat, auch ein Museum hat eine Verantwortung. Und wenn in einer solchen Ausstellung ein solches Werk mit einer solchen Zuschreibung gezeigt wird, dann ist das fast schon so eine Art von Manipulation auch der Forschungsmeinung, weil man die Diskussion ja gerade nicht öffnet, sondern im Grunde genommen sagt, wir müssen darüber gar nicht mehr diskutieren. Wir können das bereits in einer solchen Ausstellung als Werk von Leonardo zeigen.
Genau, und das war, glaube ich, auch ein Game Changer in diesem ganzen Spiel um dieses Werk, weil da bekommt es eine offizielle Patina, eine offizielle Bestätigung, es ist ein Leonardo und damit ja auch eine unheimliche Wertsteigerung. Und damit steigt dann 2017 Christie's wieder ein mit einem unheimlich guten, fand ich, Marketing auch darum rum. Man zeigt das Werk, eine Kamera dahinter und zeigt die Menschen, die davor stehen und wie sie auf dieses Werk reagieren. Und da ist von Weinen bis Faszination, diese Gesichtsausdrücke finde ich spannender als das Werk an sich, was man dort zu sehen bekommt. Und das Werk wird 2017 versteigert. Und was passiert da? Da passiert ja die Weltsensation.
Ja, das ist unglaublich. Also du hast es ja gerade gesagt, eben man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, die haben das Bild regelrecht auf Tournee geschickt zunächst mal. Das war in Hongkong, in London, in San Francisco, in New York. Es wurde als männliche Mona Lisa ausgerufen. Das ist auch ganz wichtig, dass hier im Grunde genommen gesagt wurde, also hier haben wir das Pendant zu dem weiblichen Porträt von Leonardo. Jetzt haben wir also hier die männliche Mona Lisa. Schätzungsweise 27.000 Menschen haben das auf dieser Tournee gesehen. Du hast es ja gut beschrieben mit diesem Film. Da wird geweint. Leonardo DiCaprio wird gefilmt, wie er vor diesem Bild steht, andächtig, auch mit Tränen in den Augen. Also das war auch für die Kunstwelt, muss man sagen, ein ungewöhnlicher Werbecoup. Das hat man vorher noch nie gemacht. Das heißt, man wollte damit auch von vornherein alle Zweifel nochmal tilgen, um gleich deutlich zu machen, das ist bereits eine Ikone und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer kauft sich die. Und eben dann am 15.11. passiert die absolute Sensation. Dieses Werk wird angeboten. Und man muss hier vielleicht auch nochmal kurz was zum Kontext sagen, weil das wird angeboten zusammen mit zeitgenössischer und moderner Kunst. Das ist auch ungewöhnlich, muss man sagen. Normalerweise gibt es immer Versteigerungen, die heißen dann auch Old Master Paintings. Das heißt, das ist klar, da geht es also um alte Meister. Und hier wurde das versteigert zusammen mit Gemälden von Mark Rothko, von Andy Warhol, von Keith Haring. Also eigentlich einer Kunst, die überhaupt nicht zu Leonardo passt. Und da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, ja gut, das hat halt mit der Sammlung zu tun gehabt, die da versteigert wurde von diesem russischen Oligarchen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, so hat man natürlich ein unkritischeres Publikum gehabt, nämlich Leute, die von alten Meistergemälden gar nicht so viel verstehen und die sich natürlich vor allen Dingen darauf eingeschossen haben, dass hier so eine Medienikone jetzt verkauft wird. Also so wie Warhol eben Marilyn zu einer Ikone gemacht hat, so hat Christie's den Salvator Mundi zu einer Ikone gemacht und von daher vollkommen okay, dass hier Warhol und Leonardo in einer Versteigerung zusammen angeboten werden. Ja, und es hat einen Schätzpreis von 100 Millionen Dollar und dann kann man, das kann man sich auf Filmen immer noch wieder angucken, kann man sehen, wie der Kaufpreis immer höher wird. Also 100, 120, 200, 230, 300. Bei 280 wird auch immer gesagt, haben alle Leute ihre Smartphones angemacht und haben angefangen, diese Tafel zu fotografieren, auf der die Preise immer höher gingen und wo die Leute die Luft angehalten haben, weil es noch nie ein Gemälde gab, das diese Schallmauer durchbrochen hat. Und dann waren es am Schluss 400 Millionen Dollar, wo es auch so einen kleinen Bieterkrieg gab zwischen zwei anonymen Bietern, wo man nicht genau zunächst wusste, wer steckt da eigentlich dahinter. Und dann wurde das Werk also spektakulär für 400 Millionen Dollar versteigert, insgesamt 450 mit der Kommission, die Christie's dafür auch noch bekommt. Das heißt also das teuerste Gemälde jemals, das jemals verkauft und versteigert wurde.
Ja, 450 Millionen Dollar. Ich habe die Bilder noch vor Augen. Als dieser Zuschlag kam, im Hintergrund wurde ja am Telefon geboten, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Bei diesen Summen können es nur Staaten oder hohe Abgeordnete sein von Staaten, gerade bei Leonardo da Vinci-Werken, die ja repräsentativ sind für Staaten auch. Und wenn man dann zurückguckt, ist es damals für 1.150 Dollar verkauft worden. Eine unheimliche Entwicklung, bis heute ungebrochen. Was ist mit dem Werk passiert? Wo ist es? Was vermutet man? Wo wird es verortet?
Ja, das ist natürlich sehr interessant, weil man eben sich sofort gesagt hat, du hast es gerade gesagt, das kann nur irgendjemand mit ganz viel Geld im Hintergrund sein, eine Institution oder sogar ein Staat. Und man hat dann festgestellt, dass derjenige, der das ersteigert hat, das war Prinz Bader, der Kulturminister und Leiter der Kulturbehörde von Abu Dhabi. Also eben ein ganzer Staat, ein reicher Staat stand da dahinter, ein Ölstaat. Und der hat es wahrscheinlich für Prinz Mohammed bin Salman erworben, der eben der Regent von Saudi-Arabien ist. Und das ist aber das nächste Problem, weil damit schien es zwar scheinbar im Besitz einer Behörde zu sein, also eine Kulturbehörde von Abu Dhabi, aber gleichzeitig war damit klar, es gehört jetzt doch eben einer Privatperson, nämlich Prinz Mohammed bin Salman. Und das bedeutet auch, dass man keinerlei Verfügung darüber hat, zu wissen, wo ist dieses Bild eigentlich. Und es ist dann auch tatsächlich nach der Versteigerung 2017 erstmal komplett vom Erdboden verschwunden. Es gab dann Spekulationen darüber, dass es 2018 mal im Louvre Abu Dhabi gezeigt werden sollte. Es gab Spekulationen, da kommen wir vielleicht noch drauf, dass es bei einer Ausstellung im Louvre in Paris gezeigt werden sollte. Aber da ist es jeweils nicht aufgetaucht. Und dann wurde irgendwann mal berichtet, jemand hat dann gesagt, ich glaube, es war 2020, dass er gesehen hätte, wie es auf der Privatjacht von bin Salman mal Leuten gezeigt worden sei. Das heißt also, das ist sozusagen die letzte Spur, die wir haben, dass es sich offensichtlich im Privatbesitz von bin Salman befindet. Und jetzt warten eigentlich alle drauf, dass er das irgendwann mal irgendwo zeigen wird, weil der Besitz eines solchen Bildes ist natürlich nur dann interessant, wenn ich damit auch in irgendeiner Weise Öffentlichkeit generieren kann. Und es wird jetzt eben vermutet, dass Prinz bin Salman das bei irgendeinem der künftigen Kulturprojekte von Abu Dhabi irgendwo mal ganz spektakulär inszenieren und zeigen wird.
Du hast es schon angesprochen, zwischenzeitlich im Louvre eine Jahrhundertausstellung auch zu Leonardo da Vinci. Und da hatte man ja wirklich die Hoffnung, dass dieses Werk dort mit ausgestellt wird, was aber eine weitere Anerkennung der Echtheit ja gewesen wäre.
Ja, und das wäre sozusagen der größte Ritterschlag natürlich gewesen, im Louvre zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci in einer Jubiläumsausstellung dieses Bild zu zeigen, sozusagen auch als krönender Höhepunkt der ganzen Ausstellung. Es gab bereits einen Ort, wo das Bild hängen sollte. Das heißt also, es war offensichtlich dafür vorgesehen bei dieser Ausstellung 2019. Und im letzten Augenblick aber ist es dann doch nicht gezeigt worden. Man weiß, dass es wirklich der letzte Augenblick war, weil es einen Katalog zu dieser Ausstellung gibt, beziehungsweise zu diesem Bild. Und dieser Katalog hätte wohl verkauft werden sollen bei der Ausstellung 2019, ist gedruckt worden, auch bereits in der Buchhandlung ausgelegt worden, ist dann aber im letzten Augenblick zurückgezogen worden. Wahrscheinlich in dem Moment, in dem man entschieden hat, wir zeigen dieses Bild doch nicht, hat man auch den kompletten Katalog zu diesem Bild wieder eingezogen, hat ihn wohl eingestampft, aber einige wenige Exemplare wurden verkauft, versehentlich. Das ist ein Versehen gewesen. Da hat jemand in der Buchhandlung des Louvre nicht aufgepasst, hat versehentlich diesen 46-Seiten-Katalog zu dem Salvator Mundi verkauft. Und das ist jetzt sehr interessant, weil es jetzt nämlich unterschiedliche Aussagen darüber gibt, was passiert ist, als dieses Bild 2018 in der Vorbereitung der Ausstellung in Paris im Louvre untersucht wurde. Es gibt nämlich die eine Aussage, die sagt, bei der Untersuchung sei man zum Ergebnis gekommen, es ist nicht Leonardo, das ist also nur ein Werkstattbild. Das sei auch der Grund, weshalb man es dann nicht in die Ausstellung mit aufgenommen hätte, weil man dann eben doch Zweifel daran gehabt hätte. Interessanterweise sagt dieser Katalog, dieser 46-Seiten-Katalog, aber das genaue Gegenteil. Dort schreibt nämlich der damalige Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez selber gleich im Vorwort, ja, das sei ein Original von Leonardo und deshalb sei man auch froh, es in der Ausstellung zeigen zu können. Und dann kommt ein Untersuchungsbericht aus dem Labor des Louvre, wo verschiedene Argumente dafür angeführt werden, warum das eben ein Original sei. Aber das Interessante ist ja, dass dieser Katalog nie offiziell verkauft wurde. Das heißt, man kann sich jetzt fragen, hat man das nur geschrieben, weil man das Werk zeigen wollte? Hat man diese Argumente dann entsprechend so gedeutet, dass sie für eine Zuschreibung für Leonardo herhalten, damit man das Bild zeigen kann? Oder aber ist diese Aussage, man sei zum Ergebnis gekommen, das sei gar kein Leonardo, gar nicht zutreffend? Denn der Grund, warum das Bild letztendlich nicht in der Ausstellung gezeigt wurde, könnte unabhängig davon sein, ob der Louvre jetzt überzeugt war, dass es ein Leonardo ist oder nicht, sondern es gibt die Idee, dass Mohammed Prinz Salman verlangt habe, dass das Bild gemeinsam mit der Mona Lisa gezeigt wird, dass sie sich gegenüberhängen. Also eben der Salvator Mundi als männliche Mona Lisa, der echten Mona Lisa gegenübergehängt. Und das wäre natürlich, das wäre kein Ritterschlag, das wäre eine Vergöttlichung gewesen, eine Apotheose. Und dazu konnte der Louvre sich aber nicht durchringen. Das heißt, man hat gesagt, diese Zusammenstellung wollen wir nicht zeigen. Und daraufhin soll bin Salman dann das Bild zurückgezogen haben, soll gesagt haben, dann dürft ihr es auch gar nicht in der Ausstellung zeigen. Und deshalb war dann in der Ausstellung zwar ein Salvator Mundi zu sehen, aber das war eine ganz bekannte Kopie, der sogenannte Salvator Mundi Ganei, eine Kopie, die man schon lange kennt, die jetzt eben anstatt des Prinz Salman Salvator Mundis dann aufgehängt wurde, wo viele Journalisten enttäuscht waren, weil sie sind dann hin zu dem Bild, haben gedacht, da hängt es. Und dann haben sie festgestellt, ach so, das ist ja eine ganz bekannte Kopie. Das heißt, dieses spannende, aufregende Bild ist jetzt letztendlich doch nicht in der Ausstellung vertreten.
Ja, zusammenfassend zum Ende hin, eine große Kontroverse um dieses Rekordbild, was eine Rekordeinnahme generiert hat, der Salvator Mundi, für die Kunstwelt, für den Erhalt dieser großen Künstler wie Leonardo da Vinci wollen wir hoffen, dass es ein Original ist. Wir wollen immer mit positiven Erwartungen da dran gehen. Keiner weiß es genau. Die Spur verliert sich 2017, spätestens 2018 in Paris, wo das Kunstwerk genau ist, sind Spekulationen. Zusammenfassend von dir, möchtest du eine Einschätzung dazu abgeben oder hältst du dich da bedeckt?
Nein, ich würde ganz gern noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Es gab jetzt nämlich 2020 auch eine Studie von einem Informatiker, der hat mit einer künstlichen Intelligenz dieses Bild angeguckt und der hat eigentlich bestätigt, was auch in diesem 46-seitigen Louvre-Katalog drin steht, nämlich die kommen alle beide unabhängig voneinander zum Ergebnis, dass wohl nur Kopf und Körper ursprünglich sind. Und dass dann eine zweite Hand noch diese segnende Hand und die Glaskugel noch dazu gemalt haben. Und das passt eigentlich ganz gut zu einer Einschätzung des Leonardo-Experten Frank Zöllner, der ich vollkommen recht geben würde. Nämlich, ich kann mir vorstellen, dass das ein Gemälde ist, das von Leonardo angefangen wurde, dass er also tatsächlich diesen Salvator Mundi angelegt hat, dass er dann aber das Interesse daran verloren hat oder nicht mehr dazu gekommen ist und das Schülern überlassen hat. Und das würde nämlich auch erklären, warum das auch jetzt noch sichtbar so ein heterogenes Bild ist, das auf der einen Seite durchaus an einzelnen Stellen große malerische Qualitäten hat, was aber an vielen Stellen auch große Schwächen hat. Und deshalb würde ich letztendlich sagen, das ist eine der weiteren Werkstattarbeiten, die von Leonardo angefangen, angelegt wurden, die dann aber von Schülern fortgeführt wurden.
Ja, ganz spannende These, für mich auch neu, diese These. Zum Ende hin, ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Ausführungen, die sehr, sehr spannend waren. Kommen wir noch einmal zu Leonardo selbst. Nenn uns noch mal ein paar Werke, für die er ja bekannt war. Wir wollen gleich die Zahl nennen, wie viele Werke er in seinem Leben erschaffen hat.
Ja, genau. Also das ist ganz interessant, weil wenn man sich das mal anguckt, wie viele Werke sind gesichert, das sind 19. Wir wissen von 19 Werken ganz sicher, dass Leonardo an denen gearbeitet hat, eigenhändig auch. Mona Lisa ist natürlich eine der bekanntesten, Anna selbst dritt, also Maria mit Anna und dem Christuskind und dem Lamm, auch ein ganz bekanntes Bild. Dann natürlich die Dame mit dem Hermelin, ebenfalls ein ganz bekanntes Bild. Aber jetzt muss man eben sagen, von diesen 19 Bildern sind nur 15 erhalten. Das heißt also, wir haben heute 15 Werke von Leonardo, wo sich die Experten sich eigentlich so ziemlich alle einig sind, dass das wirklich von Leonardo selbst gemalte Bilder sind. Alles andere ist Werkstatt, sind Kopien. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, Nummer 16, der Salvator Mundi, das wäre natürlich eine Sensation, Klammer auf, gewesen, Klammer zu.
Ja, lassen wir es so stehen. Wollen wir hoffen, dass es eine Sensation ist. Wir haben es für unsere Hörer nochmal jetzt zusammengefasst. Unter 20 Werke, also Leonardo da Vinci hat eigenhändig unter 20 Werke erschaffen. Keine 86, keine 1045, wie manche Künstler ihr Lebenswerk beenden. Es waren unter 20 Werke. Die Zahl hat mich auch sehr erstaunt am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Henry, für diese umfassenden Eindrücke und nochmal Einsichten in dieses Werk Salvator Mundi. Die letzten Worte sollen dir gehören.
Ja, danke schön. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht und vielleicht ganz kurz so die Moral von der Geschichte. Ich finde, das zeigt sehr schön, was passieren kann, wenn Kunst und Kommerz sich vermengen, weil hier natürlich ganz große finanzielle Interessen sofort im Raum standen. Die haben diese Zuschreibung an Leonardo gepusht. Es gab Prestige-Museen wie die National Gallery in London, wollten sie schmücken mit einer Neuzuschreibung. Und das zeigt alles, wie problematisch das ist, wenn Kunst sich mit solchen materiellen oder auch Prestige-Interessen vermischt.
Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle an unsere Hörer, dass ihr uns jetzt bis zum Schluss auch gefolgt seid. Und freue mich über dieses Interview, über diese neuen Erkenntnisse und bedanke mich nochmal bei allen Hörern. Bis dahin, euer Mino.
Tschüss.
Tschüss. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.